Don't read theory to go.
Ey Valentin, kann man überhaupt etwas über die Haftbefehl-Doku in ein Mikro sprechen, ohne ein lächerlicher Otto zu sein?
Liebe Aysgül, ich glaube, das ist nicht mehr möglich.
Und glaubst du, dass das Sprechen über die Haftbefehl-Doku uns etwa zu Rap-Journalisten macht?
Manchmal muss man zu dem werden, was man immer am meisten verabscheut hat. Und vielleicht sind wir jetzt Rap-Journalisten. Ich habe eh schon auch gehört von Bekannten, die dachten, wir hätten einen Deutschrap-Podcast.
Ich glaube, wenn Leute denken würden, ich hätte einen OnlyFans-Account, das wäre die geringere Beleidigung als ein Deutschrap-Podcast.
Dabei habe ich den OnlyFans-Account.
Den hast du wirklich. Und ihr könnt mir 100 Euro PayPalen, dann kommt ihr die Adresse dazu. Die Haftbefehl-Doku und vor allem die Reaktionen darauf sind mir so krass gegen den Strich gegangen. Und zwar überhaupt gar keine bestimmte Reaktion auf diese Doku. Ich fand sie einfach allesamt ziemlich überflüssig. Ich habe mir die Doku nicht angeschaut, sondern mir von Freundinnen erzählen lassen. Und die Reaktion von jeder zweiten Person war, oh shit, ich glaube, Haftbefehl wird nicht mehr so lange leben. Und ich glaube, meine instinktive Aversion gegen diese Rezeption war, wie kann man auf eine Dokumentation, die das auslöst in Menschen, eine so schnelle Reaktion haben oder einen Take dazu haben.
Aber sie war doch so ehrlich, die Dokumentation, und hat Verborgenes ans Licht geführt.
Ja, und das habe ich halt nicht verstanden, denn ich denke mir so, gerade für das Haftbefehl durch sämtliche Milieus hinweg gefeiert wurde, denn let's be honest, Haftbefehl wurde die letzten 10 Jahre auch von jedem Abiturienten und jedem Zeitabonnenten oder vielen von denen irgendwie gehört und ist allen ein Begriff. Er wurde halt eben genau für diese Aggressivität gefeiert und die Darstellung von den Zwängen von Armut und Gewalt. Und ich denke mir so, was denkt ihr, was hinter so einem Menschen steht? Was denkt ihr, woher der kommt und was er erlebt hat? Also klar, die ganzen Besonderheiten seiner Biografie kann man natürlich nicht vorwegnehmen, aber dass es sich da um absolut traumatische Geschehnisse handelt und um strukturelle Gewalt, sollte zumindest unserem Milieu bekannt sein.
Ja, ich glaube, das trifft es auch so sehr gut, was an den Rezeptionen irgendwie komisch wirkt, weil einerseits skandalisiert man das so, man macht das zu sowas Besonderem, obwohl es ja auch einfach kaum etwas gibt, was in der Doku gezeigt wird, was nicht in diesen Texten bereits vorher passiert ist, in den Rap-Texten. Und zum anderen habe ich auch so ein weirdes Gefühl bekommen, dass so jeder was dazu sagen musste. Also im Endeffekt treten wir jetzt auch in dieselbe Kerbe rein, weil wir sagen auch was, aber wir reden uns ganz klug raus, weil wir reden nicht über die Doku, sondern nur über die Leute, die über die Doku reden, weil wir Meta, Meta, Meta sind. Aber diese Doku wurde komplett integriert in so einen medialen Kreislauf, wo direkt jeder eine Meinung dazu hat, jeder was dazu gesagt hat und jeder auch irgendwie so sein Thema, über das er oder sie Content macht, auch nahtlos anknüpfen konnte und so die Doku einfach als weiteren Puzzlestein nehmen konnte und dabei ja wirklich auch dieses reale Leiden von Haftbefehl als Menschen, als Aiko Anhan, aber auch das Leiden seiner Frau Nina Anhan und seinen Kindern in der Situation, hier wirklich daraus noch so Konsumqualitäten gepresst wurden.
Und ich denke halt, dass diese fast schon einstudierten Reaktionen auf, ja, Celebrity-Skandale und den Public Meltdowns sind ja fast schon einstudiert und es fühlt sich halt an, als ob man etwas sagen muss und es ist so eine Verselbstständigung, die Reaktion da drauf. Genau, und zwar fühlen sich diese automatischen Reaktionen, so gut gemeint sie auch sind, also auch die, die eben schon auch das Leiden von Haftbefehl herausstellen und die strukturelle Gewalt und die Armut und den Rassismus und den Drogenkonsum, der ja eben nicht von ungefähr kommt, sondern eng mit den gesellschaftlichen Strukturen, in die Haftbefehl reingeboren wurde, zusammenhängt, thematisieren. Genau, die fühlen sich halt eben so vorhersehbar fast schon an. Und ich glaube, das ist halt so eine geskriptete, ja, so eine, irgendwie ist die Lehre aus den 90er und Nullerjahre Klatschpresseskandalen, in dem diese öffentlichen Meltdowns die KünstlerInnen total dehumanisiert haben, sich über sie lustig gemacht haben, mimifiziert haben, also nicht mumifiziert, sondern so zu Memes gemacht haben, ganz bezeichnend dafür ja eben Britney Spears Meltdown damals in den Nullerjahren. Irgendwie ist die Lehre daraus, jetzt sich nicht über die lustig zu machen, sondern jetzt irgendwie Mitgefühl mit denen zu entwickeln und für sie zu rooten und für ihre Emanzipation. Sei es irgendwie, dass du Team Nina Anhan bist, die jetzt endlich irgendwie Haftbefehl verlassen soll, weil sie diesen Typen halt aushält, oder du bist Team Haftbefehl, der sich von den Ketten der Musikindustrie und Universal irgendwie befreien muss. Weiß ich nicht, oder halt irgendwie, dass du halt einfach für Aykut rootest, dass er
leben kann, ohne Haftbefehl zu sein.
Genau.
Man rootet so und man macht sich nicht mehr drüber lustig. Trotzdem konsumiert man halt das Ganze. Und es ist so eine Art Doom-Watching. Und du hast, als wir im Vorfeld darüber gesprochen haben, immer wieder von Drama-Pornography gesprochen. Magst du das vielleicht erklären, was du da auch damit meintest? Weil ich fand das sehr treffend.
Ja, Trauma-Porn. Also, dass man sich diese gesellschaftlichen Randphänomene, also so wie Pornografie ja auch reale Menschen beim Akt zeigt, das ist ja irgendwie tabuisiert. Man schaut es sich ja an und irgendwie hat ja auch den Pleasure genau darüber, dass es eben eigentlich tabu ist, sich das anzugucken. Auf diese Art und Weise hat sich so ein ganzes Genre entwickelt, das eben auch andere soziale Randphänomene auf eine ähnliche Art und voyeuristische Art und Weise behandelt. Und ein schlimmes Beispiel dafür ist der YouTube-Channel Soft White Underbelly. Ich glaube, er hat angefangen in L.A. in der Skid Row, was halt eben ein Viertel in Downtown L.A. ist, das ja nur voller obdachloser und drogenabhängiger Menschen sind. Und tatsächlich, als ich vor einigen Jahren durch Kalifornien gereist bin, bin ich quasi durch Zufall, also ich bin mit dem Auto durch L.A. gefahren und habe halt eine Abbiegung genommen und bin plötzlich in dieser Skid Row gelandet. Und das kann man nicht verstehen. Das ist etwas, das ist, habe ich bis heute nicht vergessen.
Und die Videos porträtieren quasi die Leute da und machen die quasi konsumierbar für Leute in der ganzen Welt.
Genau, also genau, um darauf zurückzukommen. In den Videos, das sind so Kurzinterviews und Porträts der Menschen auf der Straße, 15 Minuten lang quasi. Es geht quasi darum, diese ganze Bandbreite an Menschen, die auf der Straße leben, abzubilden. Da hast du halt von der Zwangsprostituierten, die seit der Kindheit drogenabhängig ist, bis zum Zuhälter. Die Kommentare sind halt auch immer wieder darunter, oh, diese Frau, also immer sehr viel Mitgefühl und so, dass man halt den Menschen immer wieder wünscht, da rauszukommen. Ab und zu äußert man dann vielleicht auch Unsympathie, zum Beispiel gegen so einen Zuhälter, so was für ein Arschloch das ist und so weiter. Aber genau, es ist halt so ein ganzes Genre geworden und es ist auch auf Deutschland übergeschwappt. Du hast ähnliche Interviews auch zum Beispiel vom Frankfurter Bahnhofsviertel oder am Cottbusser Tor. Und ja, ähnlich sehe ich diese Dokumentation über Haftbefehl.
Naja, es ist ja mehr oder weniger, man rechtfertigt den Konsum durch die Intention. Aber die Intention ist dabei halt egal, weil im Endeffekt konsumiert man das Leiden eines Menschen und zieht daraus irgendetwas. Ob man das dann mit Betroffenheit macht, mit Mitgefühl, weil man für die einzelnen Akteure rootet oder weil man es geil findet, dass ihnen schlecht geht, macht einen zwar zu einem sympathischeren oder unsympathischeren Menschen, ändert ja aber nichts an der Tatsache, dass eben aus menschlichem Leid eine Ware gemacht wird, die man entspannt auf dem Sofa konsumiert, wo man eben Netflix guckt.
Genau, und das ist irgendwie so der letzte Schritt, um noch irgendwas zu fühlen. Es muss noch nicht mal in dieses Extrem gehen, dass man irgendwie halt Menschen, die in der aktiven Sucht sind, zuschaut. Das ist so das eine Ende des Spektrums. Genau, man hatte das halt vor allem zum Beispiel auch bei der Free Britney-Bewegung, als sich Britney Spears vor einigen Jahren eben von der Vormundschaft von ihrem Vater entledigen oder befreien wollte gerichtlich. Und es dann diese massive globale Bewegung gab. Und
Free Britney.
Free Britney. Und es gab was, ne? unzählige Essays darüber und Theaterstücke und Bücher und sonst was. Und Menschen halt auch irgendwie auch so ihre eigenen Wünsche nach Befreiung, Emanzipation, vielleicht auch von den eigenen Eltern, vom Vater, da halt hineingelegt haben. Jetzt ist es halt so, dass Britney diese Vormundschaft gerichtlich eben gekippt wurde und Britney wieder selbstbestimmt leben kann. Aber ja, ich habe das Gefühl, es ist nicht so, diese Märchenstory ist nicht, wurde nicht erfüllt, weil Britney Spears schon auch irgendwie komische, hat eine sehr weirde Internetpräsenz entwickelt. Und das ist auch den Fans aufgefallen. Und dann fing es plötzlich an mit so, hey Britney, geht's dir gut? Schreib, wenn es dir gut geht. Und jetzt redet niemand mehr über Britney Spears, weil es ist einfach nur noch weird, weil es eben keine Sprache dafür gibt. Es ist alles eben viel tragischer und schwieriger. Und vor allem aus der Distanz heraus kann man, weiß man eben so vieles nicht.
Es ist halt, also das Interesse hängt ja dann häufig damit zusammen, dass da so ein Narrativ übergestülpt wird. Also ich erinnere mich da auch an einen anderen Celebrity Meltdown, den ich damals sehr, sehr mitverfolgt habe. Das ist der von Desodog. Gibt es auch einen guten Podcast über die Geschichte von Desodog. Den Link packen wir euch in die Shownotes. Und die habe ich eben sehr mitverfolgt, weil ich eben, ja, diese komische Musik namens Deutschrap irgendwie höre. Früher hätte ich gesagt Liebe, mittlerweile sage ich, ich komme einfach nicht davon los und ich bin süchtig nach Deutschrap. Und ich habe das eben verfolgt, wie er zum IS gegangen ist. Und das waren irgendwie so die einzigen News, die mich aus Syrien wirklich interessiert haben. Und das war eben auch so eine Ersatzhandlung. Also da ging es auch um so ein Narrativ. So ich hatte Hoffnung für die syrische Revolution und der IS war mehr oder weniger halt das Ende dieser Hoffnung, weil es das absolute Gegenteil von dem war, was ich mir erhofft habe, was in Syrien passiert. Und dann hat man natürlich irgendwie, sitzt man da irgendwie relativ aussichtslos in seiner komischen linken WG in Berlin und hat nur schlechte Laune, wenn man aufs Weltgeschehen blickt. Und dann zieht man halt Hoffnung daraus und halt hofft, dass wenigstens irgendwie eine von den Raketen, die die USA oder auch Russland oder wer sonst alles Raketen und Bomben auf Syrien geworfen hat, man kann das auch gar nicht zählen, glaube ich, und auseinanderhalten, wer was wie gemacht hat. Und hat so gehofft, dass eine davon Desodog trifft. Und permanent wurde Desodog auf Twitter für tot erklärt. Und permanent kam dann wieder so, nee, er lebt doch.
Weil man hat das gehofft, Kontext, weil er an richtig schlimmen, also er war ja unter anderem an Enthauptungen dort beteiligt, hat Propaganda für den IS gemacht, hat wirklich einfach ist einfach ein sehr aktiver Protagonist an Verbrechen gegen die Menschlichkeit gewesen.
Genau. Und weil man eben so ohnmächtig war in dieser Situation und weil man natürlich einen Bezugspunkt zu Desodog hatte, weil man natürlich mal einen Song von ihm gehört hatte vorher und der Name ein Begriff war, hat man eben diese Ohnmacht darauf projiziert und hatte halt diesen Narrativ von, das Gute siegt, wenn Desodog die gerechte Strafe bekommt. Und ähnlich liegt man halt diesen Narrativ der Emanzipation vom eigenen Vater oder anderen Formen von patriarchaler Gewalt Britney gegenüber. Aber das trifft ja den Kern sehr, sehr wenig, sondern es ist ja nur dieser Narrativ, der einer Sache übergestülpt wird, die dann ja auch im Endeffekt immer mehr mit einem selbst zu tun hat, als mit der realen Person, um die es da geht.
Ja, und es ist ja irgendwie erstmal an, also so für sich isoliert, kann man sich ja denken, ja mein Gott, also so ist das halt, wir kriegen Sachen mit, wir lesen die Nachrichten, wir hören Musik und dann gibt es irgendwen, der uns berührt und wir legen unser eigenes da rein, aber wenn es halt, das ist ja nicht irgendwie eine Kunst, die da produziert wird, die ja auch dazu einlädt, sondern irgendwie das konkrete Leben und das konkrete Leiden und auch vielleicht der Tod, die Verbrechen, die jemand begeht, die Gewalt, die jemand einem anderen antut. Und man springt halt von einem zum anderen und das ist dann so vergessen. Ich glaube, das ist es so. Und andererseits, ne, ist man so in Britney Spears investiert oder in Desodog und vergisst, also hat dann auch irgendwie gar nicht mehr diesen Blick davon, was halt bei einem vielleicht, weiß ich nicht, zum Beispiel in deinem Fall, dich juckt halt irgendwie der Radikalisierungsprozess von diesem Deutschrapper, aber weiß ich nicht, was machen die Jungs nebenan? Oder die Jungs, die du halt sonst so siehst? Also da gibt's ja jetzt nicht diese Hürde dann, die anzusprechen. Also das ist diese Vorstellung, dass diese Dokus und diese Sachen uns sensibilisieren dafür, im echten Leben dann aufeinander zuzugehen und miteinander zu sprechen. Ich glaube aber, dass das Gegenteil eher eine Abstumpfung passiert.
Im Endeffekt werden dann auch Sachen auch einfach so runtergebrochen, auch so Teamsachen. Also das ist eben auch das, was als Mois seinen Meltdown hatte und irgendwie im Internet angekündigt hat, dass er seine Frau umbringen möchte, gab es dann eben auch Team Mois Frau und Team ja Mois hat eigentlich schon irgendwie einen Punkt.
Ja, dann wurde eben so ein Sport draus gemacht, genau. Und statt dass konkrete Schritte eingeleitet werden, dass es nicht dazu kommt, dass eine Frau Gewalt erlebt oder dass eine Frau sich eben befreien kann aus häuslicher Gewalt oder geschützt wird.
Und das ist ja auch nicht eine Sache, die erst seit dem Internet passiert. Ich glaube, das kann man jetzt auch denken, weil die ganzen Beispiele, die wir jetzt genannt haben, so Gen Z, Millennial-Themen sind, wo es Social Media in irgendeiner Form gab. Aber wenn wir mal zurückgehen in die 90er Jahre, da gab es Princess Diana, auch genannt Lady Di, die eben auch zu einem Symbol wurde vom Befreiungskampf einer Frau gegen ein veraltetes System, gegenüber diese Königsfamilie, gegenüber Charles, der eine Affäre hatte und die Affäre dann auch später geheiratet hatte, gegenüber Queen Elizabeth, die Matriarchin.
Ja, und natürlich hat sie die Medien da total zu ihrem Gunsten genutzt und hat sich da halt einfach so eben ein gutes Team aufgebaut. Und diese Story hat total unsere Mütter und Tanten damals bewegt, aber es hat ja keine Massenbewegung ausgelöst, wo die Frauen ihre undankbaren Ehemänner verlassen haben, so wie es halt Diana getan hat. Und ja, also es ist eben nichts Neues und wir verlieren uns. Ich habe das Gefühl, dass diese Prominenten und deren Schicksale am Endeffekt uns näher sind als wir uns selbst und unser eigenes Umfeld, weil es halt ne, vielleicht manchmal gar nicht so aushaltbar ist, man selbst zu sein.
Ja, und man identifiziert sich halt auch mit dann so einer inszenierten Realität und legt dann da eben auch so viel rein. Also man legt auch so Sachen drüber.
Es ist halt so eine also die Realität wird so nochmal überspitzt dadurch.
Hyper-Reality.
Also, ja, es ist ja eben nicht inszeniert auf eine Art. Es ist ja eben keine fiktionale Sache, sondern eben, und ich habe das Gefühl, das spiegelt sich halt eben auch darin, dass ja auch KünstlerInnen und Künstler, es geht immer so um das innere Leben von denen mittlerweile, das interessiert alle und was die halt irgendwie fühlen, deren Traumata, was deren Lieblingseissorte ist. Und ich fühle mich persönlich an diesem Punkt irgendwie belästigt. Also ich fühle mich so verfolgt vom Privaten. Like, I don't want to know all of this. So, es interessiert mich nicht. Aber dann kriege ich so viel mit, dass ich gezwungenermaßen mich damit auseinandersetzen muss.
Das ist auch so ein Phänomen, was, glaube ich, alle kennen, die so in dieser Deutschrap-Bubble mal unterwegs waren. Die Deutschrap-Beefs hatten früher noch Songs. Wir hatten das Urteil von Ku Savage als Antwort auf die Abrechnung von Echo Fresh, was ja auch beides irgendwie bold war, weil man da auch irgendwie einfach Konflikte eingegangen ist. Mittlerweile hat man halt irgendwelche Rapper in ihrem Auto sitzen, wie sie in die Kamera labern, dass sie irgendwessen Mutter ficken und dabei nicht mal einen Reim benutzen.
Ja, oder immer dieses, der ist so respektlos. Was halt bei Manuelsen noch irgendwie lustig war, ist halt jetzt einfach
der Status.
Ja, und das halt, und das machen halt einfach Leute, die nicht lustig sind und reden können und ja, nicht und diese Präsenz haben.
Und es gab da dieses Video-Battle-Turnier VBT, das irgendwann auch daran zugrunde gegangen ist, dass alle Leute einfach, anstatt den Gegner zu dissen für die Kunstfigur, die er ist, sondern einfach nur noch private Sachen rausgezerrt haben, weil das halt viel mehr Klicks generiert hat, weil das viel spannender war. Bei einem anderen Battle hat dann eben SpongeBoss einfach erfunden, dass so ein Typ bei der NPD ist und hat halt einfach in seinem Video Fotos von ihm in der Nazi-Demo gezeigt, um zu sagen, der ist bei der NPD, was alles erfunden war. Und das war so ein rein, das Private wurde so, so krass rausgezerrt.
Wir kritisieren das ja auch öfter in unserem Podcast, zum Beispiel in Folge 20, Hot Boys Cry, aber auch in der Folge zum Konkretkongress, dass uns auch in linken Räumen eine öffentliche Auseinandersetzung oft fehlt und dass es dann heißt, wir haben es privat geklärt. Und dann zieht man die Kritik zurück, wohingegen gerade in so einem linken Spektrum, gerade wenn man eine Analyse des anderen kritisiert, ist das ja erstmal, also kann das ja auch so stehen bleiben, auch wenn man sagt, ich revidiere das am Ende, dann muss man es halt nochmal öffentlich revidieren, aber es wird dann so gelöscht.
Genau, man sagt halt eben nicht, ich habe mich im Ton vergriffen beispielsweise oder
ich habe was nicht verstanden.
Hab was nicht verstanden und erklärt dann vielleicht irgendwie nach dem Gespräch nochmal öffentlich, was passiert ist, und dann sagt so, ja, wir haben uns persönlich nochmal getroffen und wir haben das aus der Welt geschafft. Und die Punkte, die irgendwie im Streit vorher waren, sind so, ja, was ist damit passiert? Ihr habt widersprüchliche Positionen geäußert, so. Wie habt ihr, seid ihr da zum einen gekommen? Wie habt ihr das, diese Widersprüche in irgendeiner Weise zusammengebracht?
Oder auch einen linken Rapper, den wir in einer Folge thematisieren, hat dann auch so nebenbei in einer Insta-Story reagiert. Ich war schon enttäuscht. Ich hätte mindestens einen Song erwartet, in dem ich als hässliche Schlampe beleidigt werde.
Um nochmal zurückzukommen auf das Thema Celebrities, was wir angesprochen haben. Die Leute wollen ein bisschen, dass die Celebrities diese Kämpfe für sie führen. Sie sehen in ihnen so ein Kulturideal, das für das Richtige streitet. Wenn Diana sich von Prince Charles trennt, dann muss ich mich nicht von meinem Mann trennen. Wenn Haftbefehl es schafft, sein Trauma aufzuarbeiten, dann muss ich nicht mein Trauma aufarbeiten. Und das Ganze passiert halt, weil es eine vermeintliche Nähe gibt zu diesen Celebrities, die durch Dokumentation, durch Instagram etc. pp. Hergestellt wird. Aber die Nähe ist ja nicht real da, sondern es ist immer noch eine Ferne, eine Distanz. Man kriegt nur das mit, was man mitkriegen soll. Die Kamera zeigt nichts, was nicht gezeigt werden soll. Diese Nähe ist mit Ferne vermittelt, wie das Adorno mal gesagt hat.
Ja, und eben am Ende des Tages total kuratiert. Ich persönlich denke, dass sich so Themen, gerade diese Themen wie Depression, Sucht, das Erleben eines elterlichen Suizids zum Beispiel, dass es sich eher eignet, das in fiktionaler Form zu thematisieren. Ich musste nach der Doku daran denken, oh Mann, ich würde jeder Person empfehlen, die vor allem von dieser Vaterstory von Haftbefehl berührt ist, statt dieser Doku den Film After Sun zu schauen mit Paul Mescal. Ich sag nicht mehr dazu, aber wenn euch diese, ganz spezifisch diese Vaterstory interessiert hat, dann glaube ich, kann man so viel mehr, man kann auch so viel mehr fühlen bei so einem Film. Der lässt einem viel mehr Raum für sich selbst. Und
das Fiktive hat, weil es fiktiv ist, da auch Potenziale, mehr Wahrheit ans Tageslicht zu bringen als die vermeintlich wahre Geschichte.
Weil es eben mutiger sein kann. Es darf mutiger sein auf eine Art und Weise. Anyways. Das waren eure Hip-Hop-Journalisten. Don't Read Theory.
Peace out.